Es ist schön, auch nach 25 Jahren in eurer Mitte wieder mal zu sein. Nein, so lange war ja die Zeit nicht. Ich war nur überrascht. Im März werden 10 Jahre, dass ich Rentner bin, der rennt. Und ich freue mich, dass ich das noch immer tun darf. Da sitzt jemand, der mich für nächste Woche eingeladen hat. Sportler ruft Sportler. Und auch das hält jung. Vielen Dank an dieser Stelle für alle, die an mich gedacht haben. Ich hatte letzte Woche Geburtstag, bin 37 Jahre jung und freue mich, diesem Herrn auch dienen zu dürfen. Hören und handeln, das sind zwei ganz wertvolle Begriffe. Und ich möchte heute Morgen über einen Text nachdenken mit uns aus der Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 14. Du darfst gerne deine Bibel auf den Schoß legen oder in die Hand nehmen, wie du das gerne möchtest. Ich werde nur stückweise aus diesem Text arbeiten. Höre, Gott muss seinem Volk Israel sagen, schon im alten Bund, höre Israel. Und Jesus hat einmal gesagt, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und du? Hörst du schwer? Schlecht hören kannst du gut, aber gut hören kannst du schlecht, nicht? Das ist ja oft die große Problematik. Höre Gemeinde. Werden wir hören in diesem Jahr, was Gott der Gemeinde im Einzelnen zu sagen hat? Höre Gottesdienstbesucher. Ob wir uns immer wieder neu das Ohr wecken lassen von Gottes Seite her, um zu verstehen, was Gott meint, zu erleben, Herr, ich habe dich verstanden und ich werde es tun. Rede, Herr, ich bin bereit zu hören. Hören und handeln sind ja zwei großartige Begriffe, die unser Leben verändern und die unser Leben lebenswert machen. Wer nur hört, ist am Ende sehr unzufrieden. Und wer nur Action macht, muss sich nicht wundern, dass er am Ende auch viele Fehler macht in seinem Leben. Der Glaube ohne Werke, schreibt Jakobus, ohne Handlung ist tot. Es geht um lebendigen Glauben. Und ich frage mich manchmal auch als Gemeindepastor, soweit ich viele Jahre hier war, inwieweit sind wir so stark in unserer Gemeinde behaftet, dass wir nicht mehr den Zugang finden zu den Menschen nach draußen. Gott schickt uns zu den Menschen. Er liebt die Menschen, er liebt auch die einzelnen Menschen und Gott kümmert sich um den Einzelnen. Das werden wir gleich noch in diesem Text ein Stück weit erleben. Über zwei hörende Menschen und zwei handelnde Menschen wollen wir nachdenken. Interessante Konstellation. Haben wir Gemeindediakone hier, Gemeindediakonin? Hebt mal die Hände, wer ist Gemeindediakon, Diakonin? Einige wenige. Überlegt einmal, der Finanzminister wäre euer Gesprächspartner. Solche Geschichte haben wir hier in der Bibel. Ein Gemeindediakon wird zum Gesprächspartner für einen Finanzminister. Hätten vielleicht Angst davor, ich weiß es nicht. Diese Begebenheit finden wir in der Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Es ist eine Einöde, es ist öde. Manchmal führt Gott uns in die Wüste. Kennst du das? Das neue Jahr liegt vor dir. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich weiß nicht, ob erst einmal ein Ruf Gottes da ist, mach dich auf den Weg und es geht in die Wüste. Auf die Straße, die da einsam ist und öde. Sogar gefährlich letztendlich. Und er stand auf und ging. Ich war überrascht, als ich das so bewusst noch einmal für mich gelesen habe. Er stand auf und er ging. Keine Frage, ja Herr, vielleicht. Aber nein, Herr, das ist zu gefährlich. Er stand auf und er ging. Ich will für alle die, die mich zu wenig kennen, vielleicht kurz eine Begebenheit erzählen aus meinem Leben. Wir hörten vor gut 40 Jahren den Ruf Gottes. Steh auf und geh. Freue dich deines Auszuges. Der Herr ist mit dir auf dem Seewege, beim Kofferpacken, beim Auswandern. Das geschah 1977, kam der Ruf. 1979 sind wir ausgewandert mit 4 Kindern nach Brasilien. Und interessant war für mich, auch von meiner Frau zu hören, als der Anruf kam, Arno, bist du bereit, nach Brasilien zu gehen? Meine Frau kam gerade ins Arbeitszimmer. Ich sagte, bist du bereit, nach Brasilien zu gehen? Ja, sagt sie, gehen wir. Ja, nicht nur hören, nicht nur fromm schwätzen, sondern handeln. Das, glaube ich, ist entscheidend. Natürlich sind das manchmal lange Wege. Wir mussten 2 Jahre warten, bis wir dann gehen konnten. Und interessant war Gottes Wort am nächsten Tag dann: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Das bedeutet doch, wenn wir hören, ich weiß nicht, was du liest im Rahmen der Bibel, übrigens finde ich super toll, wir werden nachher nochmal drauf kommen, Alpha-Kurs. Wer von euch hat noch nie einen Alpha-Kurs gemacht? Ich will mal so rumfragen, heb mal die Hände. Wer hat noch nie einen Alpha-Kurs gemacht? Also, von daher, Leute, ihr habt demnächst 20 Räume zu füllen. Ihr werdet doch wissen nachher, warum. Aber dazu vielleicht nachher ein bisschen später. Wer war dieser hörende Mann Philippus? Er hörte Gottes Reden und er ging los. Aber wir müssen ein wenig zurückblenden. Und ich staune über diesen Mann. Wenn du nachlesen willst, in Johannes Kapitel 1, 43 bis 51 steht eine interessante Begebenheit. Jesus sieht den Philippus und er sagt ihm: Philippus, mir hinterher. Komm, folge mir nach. Überleg einmal, jetzt gleich käme jemand auf dich zu und sage: Du, folg du jetzt Jesus nach. Und? Ich weiß nicht, kann ich das, soll ich das? Philippus hört und handelt. Er folgt Jesus nach, er folgt dem Ruf Jesu, ohne Wenn und Aber. Herr, hier bin ich. Und interessant, es hat ihn so gepackt, dass er seinen Freund und seinen Kumpel trifft, Nathanael. Und der Philippus sagt: Wir haben den Messias gefunden, den Erlöser, den Retter. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Sein Freund, ein Zweifler. Du vielleicht auch. Aber auch der Nathanael wird von Philippus zu Jesus gebracht. Seine erste große Tat, sein großer Einsatz war, er bringt einen anderen zu Jesus. Ich weiß nicht, ob das jemals in deinem Leben geschah. Ich war 14 Jahre alt, als Jesus mich fand. Und mein Seelsorger sagte mir nach einer Woche: Arno, wie heißt dein Freund? Ich sage: Hans Wilhelm. Hast du ihm schon erzählt? Ich sage: Was soll ich ihm erzählen? Dass du Jesus kennengelernt hast. Nee, ich sage: Noch nicht. Okay, sagt er, dann mach's. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Und wenn du nicht weiter weißt, bring ihn zu mir. Ich brachte den Hans Wilhelm zu meinem Seelsorger Jürgen. Und Jürgen, was macht er? Er fragt ihn: Hans Wilhelm, willst du auch Jesus nachfolgen wie Arno? Ja, er nimmt Jesus an. Ihr Lieben, wir sind manchmal so verkomplizierte deutsche Menschen, dass wir nur noch Zweifel haben unter Umständen. Vielleicht könnte ich ja dieses oder jenes tun, es könnte auch jenes oder dieses passieren. Und wir sind ein Volk voller Angstmomente, die uns nicht mehr den Mut geben, Entscheidungen zu treffen, zu sagen: Ja, ich will. Es fällt uns so unheimlich schwer, eine Entscheidung zu treffen, zu handeln. Philippus, schon ganz am Anfang, er wird von Jesus gerufen und er folgt Jesus nach. Ohne Wenn und Aber. Aber er war nicht so ein super frommer Held. Du kannst das nachlesen, Johannes 6, 5 bis 7. Jesus stellt ihn auf die Probe. Das macht er manchmal mit seinen Leuten. Und er fragt den Philippus, bei so vielen tausend Menschen, die satt werden wollen: Philippus, was wird passieren? Werden die was zu essen kriegen? Reicht das? Und Philippus glaubt nicht wirklich. 200 Denare sind nicht genug, um die ganze Masse zu beköstigen. Das funktioniert nicht. Philippus, der Zweifler, muss auf einmal staunen über seinen Herrn, dem er nachfolgt. Hier sind Zweifel erlaubt, auch als Christ. Das sollte man immer wieder sehen. Ich habe meine Fragen: Jesus, ich begreife dich nicht, ich verstehe dich nicht. Deine weitere Erfahrung mit diesem Diakon, der dann später Diakon wurde, für die Griechen: Sie möchten gerne Jesus sehen. Ich weiß nicht, ob du jemand hast in deinem Bekanntenkreis, der sagt: Du, ich möchte gerne Jesus sehen. Was machst du dann? Ich habe vielen Menschen gesagt: Komm am Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Ja, da siehst du Jesus. Ich sage: Seinen Kopf siehst du nicht, aber seinen Körper. Hier ist der Leib Jesu. Hier offenbarten sich die Hände und die Füße Jesu. Er ist der Leib Wir sind Leib Christi, das vergessen wir oft, das feiern wir beim Abendmahl. Aber wir vergessen darüber, dass wir der Leib Christi sind. Habt ihr vergessen, dass ihr der Leib Christi seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Jesus ist mitten unter uns. Niemals müssen wir ihn herbeibeten, denn er hat gesagt, wo zwei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Die Griechen wollten gerne Jesus sehen. Und was macht Philippus? Das, was seine Leidenschaft war. Ich bringe euch zu Jesus. Davon war sein Herz voll. Er hat nicht mit ihnen über Sprache, über alles Mögliche diskutiert. Er hat sie zu Jesus gebracht. Das lag ihm am Herzen. Oder der nächste Abschnitt, Johannes 14, 7 bis 11, der Zweifler. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Herr, zeige uns den Vater. Er wollte den Vater kennenlernen. Und interessant, in der Begegnung mit Jesus lernt Philippus den Vater kennen. Du lernst Gott, den Vater, nie anders kennen als über Jesus. Und du brauchst Jesus in deinem Herzen, in deinem Leben, um einen Zugang zu Gott, dem Vater, zu haben. Das kennst du, nicht wahr? Johannes 14, 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Philippus, er merkte auf einmal, in der Beziehung zu Jesus entdecke ich den Vater. Und wenn Kinder Gottes mit dem Vater reden, finde ich das großartig. Gott, du bist mein Vater, ich bin dein Kind, ich gehöre zu dir. Philippus wird im Johannesevangelium nicht als die große Glaubenskoryphäe betitelt. Er hat nicht alles verstanden. Aber er lebt sein Vertrauen zu Jesus, seine Nachfolge. Er hat eine Leidenschaft. Menschen müssen in Beziehung zu Jesus kommen. Und ich frage mich manchmal, ob wir leidenschaftliche Christen sind. Und dann geschah etwas Interessantes. Apostelgeschichte Kapitel 6, da wird der Philippus zum Diakon gewählt und berufen. Ein Mann mit gutem Ruf, voll Geistes und Weisheit. Das waren die Leute, die damals berufen wurden. Und neben Philippus waren eben auch noch andere sechs, die berufen wurden. Und während der Zeit der Christenverfolgung, Philippus, er verkündigt in Samaria. Und es geschehen Zeichen und Wunder, Großevangelisation. Viel Erfolg, auf der Bühne zu stehen und viele Menschen zu entdecken. Und dann auf einmal kommt der Ruf an ihn. Philippus, geh auf die Straße, die einsam ist. Mach dich auf den Weg und geh in die Wüste. Manchmal führt Gott uns durch solch einen Ruf in Situationen, die wir nicht begreifen. Er wird vom Geist Gottes geleitet und er entdeckt auf einmal die Kutsche dort. Halt dich zu diesem Wagen. Und dann kommt die ganz große Frage, verstehst du auch, was du liest? Er sieht den Mann aus Äthiopien, den Finanzminister am Hofe, vom Hofe der Kandase aus Äthiopien. Ein Eunuch, einer, den man kastriert hat, ich will das einmal bewusst so sagen, der zeugungsunfähig gemacht wurde. Er hatte keinen Zugang zum Tempel. Die fromme Welt war ihm verschlossen. Das, was er mitgenommen hatte, war eine schwierige prophetische Rolle. Und die liest er auf dem Weg nach Hause. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie diesem Finanzminister. Du bist enttäuscht von den frommen Leuten. Sie können alle bitter enttäuschen. Oh ja. Die machen manchmal die Türen und manchmal auch ihre Herzen zu. Und du bist auf dem Heimweg von der Gottsuche. Das hat ja doch nichts gebracht. Er hatte sich lange, lange Zeit auf den Weg gemacht. Er war nach Jerusalem gekommen. Er wollte dort den Gott der Juden finden, des Volkes Israel. Er wollte dort anbeten. Vielleicht hast du auch du schon Anbetungslieder mitgesungen, aber dein Herz ist weit weg von Jesus. Man kann das alles singen. Und man kann sogar hier sein. Aber dein Herz ist weit weg von ihm. Und der Finanzminister, er liest den Text, den wir eben gehört haben, Jesaja 53, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut, tat er seinen Mund nicht auf. Von wem redet der Prophet? Von sich selber? Von jemand anderem? Wer ist es, der da stirbt? Und Philippus? Er fängt mit diesem Wort an, was da gerade gelesen wurde, und predigte ihm das Evangelium von Jesus, steht da. Wow. Ich weiß nicht, hast du jemals versucht, mit diesem Bibeltext, Jesaja 53, einem anderen Menschen den Weg zu Jesus zu erklären? Dann wird es höchste Zeit. Hausaufgabe für die kommende Woche und vielleicht bis Februar, bis der Alpha-Kurs beginnt. Zu sagen, ich will einmal Jesaja 53 studieren und ich will an der Stelle einmal entdecken, wie könnte ich meinem Arbeitskollegen, meinem Mieter, meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Bekannten den Weg zu Jesus erklären. Das hat der Philippus gemacht, Leute. Es gab ja kein Neues Testament, vergesst das nicht. Der Philippus hatte kein Neues Testament, der hatte nur das Alte Testament. Er nimmt Bezug auf diesen großartigen prophetischen Text, voller Evangelium. Und er erklärt ihm das Evangelium von Jesus. Er erklärt nicht jüdische Geschichte. Er erklärt nicht irgendwelche Regeln. Er zeigt ihm sehr klar und sehr eindeutig, worum es hier geht. Es geht um Jesus. Philippus hat ein Ziel, den Menschen Jesus vor die Augen zu malen. Und der Finanzminister begreift. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? So haben wir es eben gelesen und gehört. Es fällt uns schwer zu glauben. Verstehst du, was du liest? Nicht immer. Ich verstehe bis heute nicht alles in der Bibel. Auch als Pastor bleiben viele Dinge offen. Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen. Aber ein großartiger Text, der uns hilft, auch einmal bewusst darüber nachzudenken. Ich möchte einige Verse herausgreifen und ich möchte meinen Namen da einsetzen und den Namen Jesu. Denn Jesaja hatte keine Ahnung direkt von Jesus. Der Heilige Geist hat ihm diese Botschaft gegeben. Und ich lese von Vers 3 und ich setze ein wenig um. Jesaja 53 von Vers 3. Jesus war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesus war so verachtet, dass Arno das Angesicht vor Jesus verbarg. Darum hat Arno Jesus für nichts geachtet. Es ist wahr, Jesus trug Arnos Krankheit und lud auf sich Arnos Schmerzen. Arno aber hielt Jesus für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber Jesus ist um Arnos Missetat willen verwundet und um Arnos Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf Jesus, damit Arno Frieden hat. Und durch die Wunden Jesu ist Arno geheilt. Arno ging in der Irre wie ein Schaf. Arno sah nur auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf alle Sünde von Arno auf Jesus. Als Jesus gemartert ward, litt er doch willig. Und Jesus tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Lies einmal diesen Text für dich ganz persönlich. Und dann denk darüber nach. Das tat er für mich. Jesus. Und so bin ich. Und in seiner Gegenwart auf einmal ihn zu entdecken. Auf einmal wird dieser Text so persönlich und lebt in deinem Herzen. Und du spürst auf einmal, er ist es ja, der mein Herz berührt. Du hast viele Fragen, ähnlich wie der Finanzminister. Ich verstehe das alles nicht. Wie großartig handelt Gott hier. Er schickt dem, der das sucht, einen, der ihm helfen kann. Was wäre das toll heute Morgen. Du würdest einen finden, mit dem du reden und beten kannst über deine Fragen, über deine Zweifel, über deine Sehnsucht nach Gott. Und du bist nicht vergeblich hier. Er wollte, dass du hier bist. Er wollte, dass seine Liebe dein Herz erreicht. Er wollte, dass du ganz neu wieder Jesus vor die Augen gemalt bekommst. Er schickt einen Menschen, um dir zu helfen. Nikodemus, war einer, der bei Nacht zu Jesus kam. Und du darfst an diesem Tag kommen. Und sagen, ich verstehe das alles nicht, aber wer kann mir es erklären? Und Gott selber sagt schon im Alten Testament, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das galt für diesen Finanzminister. Er suchte ja, er war bereit, tausende von Kilometern auf sich zu nehmen. Keine Flugreise. Er mit einer Kutsche, wochenlang unterwegs. Gott zu finden. Ich weiß nicht, wo du warst, um Gott zu finden. Ich begegnete einer Frau, die mir sagte, ich habe 20 Jahre in Indien im Ashram gelebt. Ich habe dort Gott gesucht, aber habe ihn nicht gefunden. Und während einer Verkündigungswoche fand sie Frieden mit Gott. Vielleicht hast du viele, viele Gelder ausgegeben, um glücklich zu werden, um Frieden zu finden, um das zu finden, wonach du dich sehnst. Dieser Mann wollte Gott anbeten, wollte Gott finden. Und Jesus sah sein Herz. Es war keine halbherzige Suche bei ihm, sondern er war ein Mann, der hörte und handelte. Neugierde und Beharrlichkeit. Und ich denke, das ist ganz wichtig für uns immer wieder, neugierig zu sein gegenüber dem Wort Gottes. Herr, ich möchte mehr von dir erfahren. Was meinst du für mich? Was meint er für dich? Neu wieder zu entdecken, da ist ein Mensch an deiner Seite, der noch nichts von dem weiß, was in deinem Herzen wohnt, Jesus. Ob Jesus heute eine Chance hat, in deinem Leben dein Herz zu verändern, dein Leben? Zu sagen, Herr, ich möchte wieder die Mitte entdecken, die du bist. Mit wem identifizierst du dich? Mit dem Suchenden? Du bist durch diese Welt gegangen. Es gibt ein uraltes Lied, das heißt, ich bin durch die Welt gegangen. Und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Du suchst. Dieser Mann fand. Er fand Jesus. Er fand keine Religion. Er fand auch nicht zum Judentum. Er fand Jesus und mit ihm ging er zurück nach Äthiopien. Jesus im Herzen ist etwas Großartiges. Jesus vor die Augen zu malen, das war die große Leidenschaft eines Paulus. Ich wollte euch Jesus vor die Augen malen. Und hier tat das ein Mann, der eben sagte, Jesus ist der, um den es hier geht. Darauf hat der Prophet schon hunderte Jahre zuvor darauf hingewiesen. Auch wenn du es nicht verstehst, aber ich erkläre es dir. Und interessanterweise, dort auf dem Kutschbock, dort in der Kutsche, geschah etwas. Wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht. Aber es werden sehr wahrscheinlich ein paar Stunden gewesen sein. Aber dieser Mann vertraut Jesus. Und dann passiert das Gewaltige. Sie kommen an ein Wasser vorbei. Und der Finanzminister sagt, da ist Wasser. Gibt es ein Hindernis, dass ich getauft werde? Und er ließ die Kutsche halten. Und sie stiegen gemeinsam ins Wasser. Und Philippus taufte ihn. Und der Geist Gottes nahm den Philippus weg. Philippus, du bist nicht mehr wichtig. Wir meinen manchmal, wir seien sehr wichtig. Sind wir gar nicht. Wir meinen manchmal, wir müssen uns auf Menschen verlassen. Und wir haben ja auch viele große Männer und Frauen im Reich Gottes. Und viele werden so hochgehoben. Paulus oder Jesus sagt hier sehr deutlich, es geht um ihn. Philippus wird weggenommen vom Geist Gottes. Du bist nicht der Wichtigste. Wichtig ist, dass Jesus das Herz eines Menschen verändert. Und das geschah hier. Taufe. Hören und handeln. Ich weiß nicht, was er alles erzählt hat. Der Philippus hatte keine Apostelgeschichte. Der hatte kein Matthäus-Evangelium. Nein, das alles war nicht in seiner Hand. Er hat von diesem prophetischen Wort aus Jesus ihm vor die Augen gemalt. Und der Mann findet zum Glauben an Jesus und er sagt, hier gibt es Wasser. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich nicht getauft werde? Und dann steigen sie gemeinsam ins Wasser. Das heißt, dieser Finanzminister identifiziert sich eindeutig mit dem Leiden und Sterben Jesu. Und er sagt, ich will mit Jesus begraben werden. Ich will mit Jesus auferstehen. Ist das möglich? Und es gab keinen Grund, das zu verweigern. Und dann wurde dieser Mann getauft. Und die Folge war Evangelium. Er zog seine Straße fröhlich. Fröhlich sollst du deine Straße ziehen als einer, der getauft ist. Ich weiß nicht, wie viele von uns noch nicht getauft wurden. Eine der wunderbaren Sachen, zu sagen, okay, ich bin eben am Taufbecken vorbeigegangen, habe gedacht, okay, wann wird es wieder fließen, das Wasser? Wann werden hier Männer und Frauen sein, die sagen, Herr, ich habe dich verstanden. Ich habe das Evangelium begriffen. Ich habe verstanden, dass du, Jesus, an meiner Stelle gestorben bist und ich will mit dir sterben. Ich will mit dir begraben werden. Ich will mit dir in den Tod gehen. Und ich glaube, dass du auferstanden bist und darum werde ich aus diesem Grab herausgehoben. Das ist Taufe, nicht Gemeindemitgliedschaft in erster Linie, nein. Taufe ist ein Schritt der Liebe zu Jesus. Taufe ist ein Schritt des Gehorsams. Taufe ist eine Handlung, weil ich gehört habe, Herr, du hast zu mir geredet und jetzt will ich diesen Weg gehen, egal was meine Verwandtschaft, was mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern sagen. Taufe ist ein sichtbares Zeichen in der unsichtbaren und sichtbaren Welt, dass ein Mensch Jesus vertraut. Und darum ist Taufe sehr wichtig. Ich bin mit Leidenschaft Täufer. Und ich freue mich immer wieder, wenn Menschen getauft werden. Philippus tat das. Es gab keinen Hindernis für diesen Menschen. Ich habe mich manchmal gefragt, ob wir nicht auch viel zu ängstlich sind, wenn es darum geht, einen Menschen zu taufen. Man muss alles prüfen. Es gibt viele Gemeinden, in denen ich auch predige, die sagen, mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher prüfen. Was wäre denn geschehen? Der Philippus wäre in Äthiopien gelandet. Ich weiß es nicht. Aber erstaunlich ist, manchmal haben wir Barrieren geschaffen, die vom Neuen Testament her nicht zu sehen sind. Glaubst du von ganzem Herzen, dann soll es sein. Hören und handeln. Du wirst in diesen Wochen und Monaten hier von dieser Stätte viel hören. Und du wirst das Allermeiste vergessen. So ist das. Aber das eine oder andere wirst du dir vielleicht merken, weil du gemerkt hast, es hat dein Herz berührt. Und weil es dein Herz berührt hat, kann es nicht mehr schweigen. Und dann wirst du auf einmal merken, ich bin gemeint, Jesus anzunehmen. Ich bin gemeint, wieder neu zu forschen im Wort Gottes. Herr, wie hast du das gemeint? Verstehst du, was du liest? Ich habe mir sagen lassen, dass viele in Israel nur im Doppelpack lesen dürfen, die Schrift laut lesen. Ich weiß nicht, wer von euch liest die Bibel öfter mal laut? Hebt mal die Hände. Sind nicht viele. Mach das. Weißt du warum? Weil es gut tut. Du liest und du hörst. Das heißt, du nimmst es doppelt auf. Dein Gehirn arbeitet doppelt. Laut zu lesen. Hätte der Finanzminister nicht laut gelesen, was wäre passiert? Der Philipp hat gesagt, ja, also okay, was will der Typ hier? Aber er hat dort angedockt. Der Geist Gottes hat ihn quasi an die Stelle gebracht. Zum richtigen Augenblick kam der Himmel, zum richtigen Augenblick kam der Himmel zur Erde. Und hier begegnet etwas. Ich möchte dir wieder Mut machen. Lies öfter mal laut Gottes Wort. Und du wirst vielleicht erst mal über deine Stimme erschrecken. Vielleicht aber liest du auch mit einem Partner deine Bibel. Und auf einmal wird er sagen, verstehe ich nicht. Alpha-Kurs, die tolle Möglichkeit. Und deshalb die vielen, die sich gemeldet haben. Du sagst, ich verstehe das alles. Aber wenn deine Leidenschaft nicht so ist, auch wie ein Philippus, der gehört hatte, ich folge mir nach. Und er folgte Jesus nach. Und er denkt an seinen Freund und bringt den Zweifler auch zu Jesus. Das war seine Leidenschaft. Oh, ich wünsche uns wieder für dieses Jahr, dass wir leidenschaftliche Jüngerinnen und Jünger sind, die sagen, Herr, ich will hören, was du mir sagst. Und dann will ich das umsetzen, was ich umsetzen kann. Gott verlangt nie etwas von dir, was du nicht tun kannst. Ich kann mich an einen Bruder erinnern, der mir vor Jahren sagte, Arno, ich bete nicht für die Mission. Ich habe Angst, nach Afrika zu gehen, da will ich nicht hin. Er ist heute noch Finanzbuchhalter. Er ist nie nach Afrika gegangen. Manchmal haben wir Angst. Angst, Gott könnte etwas von uns verlangen. Der Finanzminister hatte keine Angst. Er hat gesagt, ich habe es verstanden. Er meint mich, Jesus. und ich will mit ihm leben. Und er ist für mich die wichtigste Person jetzt in meinem Leben und er zog seine Straße fröhlich. Hören ist großartig, aber gehorchen noch besser. Hören und handeln, beides gehört zusammen und beides macht unser Leben froh und glücklich. Ich weiß nicht, was du jetzt gehört hast für dich. Dein Leben Jesus zu geben? Dann tu das heute. Dich zur Taufe zu melden? Dann tu das heute. Gottes Wort wieder neu zu lesen und vielleicht auch laut zu lesen? Dann fang heute an. Nach jemandem zu gucken, der Sehnsucht im Herzen hat und nicht weiß, womit er diese Sehnsucht stillen kann, sprich ihn doch heute an. Welche Möglichkeiten wird Gott uns schenken in diesem Jahr? Ich bin gespannt in meinem persönlichen Leben, was Gott tun wird. Bist du auch gespannt? Ist voller Freude und Erwartung in das neue Jahr. Es gibt viel Leid, ja, von dem könnte ich auch berichten, will ich aber nicht.